Radio Lotte, Studio Literatur. Eine Sendung der Literarischen Gesellschaft Thüringen.
Ja, unter den glücklichen Umständen, dass der Regen nachgelassen hat und eine freundliche Anzahl von Gästen uns beglücken, darf ich erstmal alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Abend der Reihe über Künstlerinnen und Wissenschaftlerinnen der Zeit der Weimarer Republik der 20er und 30er Jahre in Kooperation mit dem Haus der Weimarer Republik. Heute an meiner Seite für dieses erste besondere Programm über Tänzerinnen der Epoche Kerstin Katjuscha Kurzubek, die aus bester Erfahrung heraus diese Texte lesen wird. Selbst Tänzerin, Schauspielerin, Sängerin, auch mit Choreografien war sie beschäftigt, mit Tanzpädagogik, also habe ich gerade die Richtige dafür gewinnen können. Ich selbst bin Ulrike Müller, bin Musikerin, Literaturwissenschaftlerin, mache seit Jahren Programme, vor allem mit dem Schwerpunkt Frauen in der Kulturgeschichte. Und das ist auch heute wieder unser Schwerpunkt. Also, wir haben ein Experiment vor uns, und zwar etwas, was eigentlich unbedingt visuell ist, bildhaft, in einer Bildsprache, in einer meist aufgeregten Bildsprache, durch die Sprache wahrzunehmen und nicht im Bild und auch nicht im nicht-verbalen musikalischen oder im Stummfilm, was ja auch in diese Zeit passen würde. So ist also ihre Fantasie und Imaginationskraft gefragt und die wird natürlich durch die Sprache angeregt. Und die Sprache der Zeit ist in ihren Ohren sicherlich auch merkwürdig. Also einmal hochexpressiv. Und dann gibt es auch so eine schnodderige Sachlichkeit, das ist dann mehr aus den 20er Jahren. Wir begrüßen Sie mit zwei Gedichten von Dichterinnen, die auch über den Tanz geschrieben haben. Der Tanz war also eigentlich ein Motor für die Neuerungen der Epoche. Ich fange an mit einem Gedicht von Henriette von Hardenberg, gleiche Zeit wie Else Lasker Schüler. Wir werden herrlich aus Wunsch nach Freiheit. Der Körper dehnt sich. Dieses Zerrende nach geahnten Formen gibt ihm Überspannung. Schwere Hüften schauern sich zu langem Wuchse. Im Straffen beben wir vor innerem Gefühl. Wir sind so schön im Sehnen, dass wir sterben könnten. Und das nächste Gedicht ist von der Bauhauskünstlerin Marianne Brandt, die auch mehrfach begabt war.
Und es ist auch ganz kurz. Ich tanze auf allen Wegen, in allen dunklen Straßen. In die will ich mich stürzen.
Damit ist sehr viel gesagt. Die dunkle Straße könnte zum Beispiel auch der Film Die freudlose Gasse von Pabst sein aus dieser Zeit. Und in der Tat gibt es ziemlich enge Kombinationen von Tanz mit Theater, mit Pantomime, mit Kabarett, mit Film, mit Musical und mit den Künsten drumherum. Und so haben wir eigentlich so ein Konglomerat aus verschiedenen Richtungen, was sich im Tanz zusammenballt, angeregt durch die frechen Frauen, die da neuerlich mit Wahlrecht und Berufswahl zumindest vor dem Gesetz ausgestattet, ab 1919 vor allem auf die Großstadtbühnen treten, etwa in dem Schmelztiegel Berlin. Angefangen hat das Ganze schon lange vor dem Ersten Weltkrieg. Es gab die Bewegung zurück zur Natur, kann man sagen. Es war aber kein Rückwärtsgang, es war das Visionäre aus den Bedrängnissen der Industrialisierung der Städte, aber auch aus dem autoritären Kaiserreichen zu entwischen und mit der Lebensreform neue Lebensformen auch für das Individuum auf den Weg zu bringen. Und parallel dazu künstlerische Entwicklungen, die etwa die Abstraktion entdecken. Ein Gedanke dazu, ich habe noch lange noch nicht von diesem Philosophen gewusst, Wilhelm Worringer. Er hat Anfang des 20. Jahrhunderts etwas geschrieben als Kunsthistoriker über die Abstraktion. Und das lässt uns dieses Wort viel näher kommen. Das ist die menschliche Qualität, die es schon in der Höhlenkultur gibt oder eben auch Anfang des 20. Jahrhunderts, aus der Angst vor der wilden, unbeherrschbaren Natur heraus in ihr Muster zu entdecken. Das finde ich einen wahnsinnig schönen, interessanten Gedanken. Und diese Muster werden ja auch bei dem, was damals noch aus kolonialistischer Perspektive die Wilden sind, herbeigeholt, aber auch aus der neueren Abstraktion, etwa von Kandinsky. Und den Namen finden wir in ziemlich viel Zusammenarbeit, etwa dann auch am Bauhaus mit Gret Palucka und so weiter wieder. Also, wir haben einen Anstoß aus der Musikgeschichte. Emil Jacques Dalcroze, 1907 in Genf, entwickelt das Konzept der rhythmischen Erziehung. Als nächstes macht er in Dresden Hellerau ein Unterrichtszentrum auf, in dem unter anderem dann auch Mary Wigman Unterricht nehmen wird. Ein anderes Zentrum, ich fantasiere nicht, hier fliegen Mücken, ein anderes Zentrum ist auf dem Monte Verita in Ascona zu finden, in der Nähe des Lago Maggiore, und auch 1912 eröffnet, und da gibt es ein völlig irren, verrückten Tanzlehrer, möglichst nackt und möglichst unsystematisch, Rudolf Laban. Auch in dieser Zeit wird schon eine Schule entwickelt, die leider zu Unrecht vollkommen vergessen ist. Loheland, das ist ein Gesamtwohn-, Arbeits-, Lebens-, Tanz-, Fotografie-, Weberei-, Tischlerei-, Gemeinschaftsprojekt, was in der Nähe von Fulda eröffnet worden ist. Und da gibt es zum ersten Mal auch eine theoretische Idee von der neuen Frau. Ansonsten war der neue Mensch immer der neue Mann, kann man alles wunderbar bei Gropius und Feininger nachlesen. Diese Frauen haben ihre eigene Vision. Sie werden widersetzlich gegen alte Frauenbilder und gegen das Eingeschnürtsein in Korsett. Und natürlich auch in, das ist ja nur im Bild der Mode, im übertragenen Sinne auch in alte Rollenbilder. Und da geht so richtig die Post ab, dann mit so schrillen Wesen wie Anita Berber und ihren viel zitierten Nackttänzen, der verrückten, scharfkantigen Valeska Gerd und dem ersten Weltstar mit afroamerikanischer Herkunft, Josephine Baker. Und am Schluss, und damit haben Sie auch schon vier wichtige Persönlichkeiten benannt, die wir heute Abend mit Textausschnitten aus Erinnerungen oder Beschreibungen näher kennenlernen wollen, auch noch die hier wohlbekannte Gret Palucka. Wir hören uns immer ein in Sprachbögen, und das hat natürlich auch ein Zusammenhang mit dem Tanzstil. Mary Wigman ist eine Künstlerin, die ganz stark vom Expressionismus geprägt ist, von dem Aufbruch in die Natur, von dieser Befreiung. Und sie heißt übrigens erstmal Caroline Sophie Marie Wigman. Und als höhere Tochter wird sie dann aber mal nach England geschickt zum Sprachkurs, und da ändert sie schon ihren Namen. Dann auch nochmal nach Frankreich, lernt Französisch, und sie findet das unmöglich, dass sie kein Abitur machen kann. Ist empört, ihr Bruder darf das. Sie setzt sich aber durch, lässt sich mit 24 Jahren ihr Erbteil auszahlen und sagt, jetzt nehme ich mein Leben selbst in die Hand, geht nach Hellerau zu dem erwähnten Emil Jacques Dalcroze, findet, naja, macht Diplom, schon ganz in Ordnung, 1912, das ist ihr aber noch alles zu gehalten. Sie geht nach Ascona und schmeißt sich in das wilde Treiben auf dem Monte Verita, wo eine Befreiung für sie stattfindet, die sie in dem Satz fasst: Es war so, als käme ich nach Haus. Und diese Gruppierung wird 1914 auch durch den Ersten Weltkrieg sich nach Zürich verlagern und dort auch Kontakt haben zu der ersten dadaistischen Gruppe, etwa mit dem Ehepaar Arp oder Emmy Hennings und wie sie alle heißen. Und Mary in ihrer verrückten Phase wird also auch Tänze entwerfen zu dadaistischen, also erstmal von Sinnlast befreiten Texten. Das ist so ihr Anfang. Und ihr erster berühmter Tanz 1914 mit eigener Choreografie ist der Hexentanz.
Als ich eines Nachts völlig aufgewühlt in mein Zimmer zurückkam, traf mein Blick den Spiegel. Was er zurückwarf, war das Bild einer Besessenen, wild und wüst, abstoßend und faszinierend. Die Haare zerwühlt, die Augen tief in ihre Höhle zurückgesunken, das Nachthemd verschoben und den Körper fast unförmig erscheinen lassend, da war sie, die Hexe, das erdverwurzelte Wesen, in hemmungsloser Triebhaftigkeit, in unersättlicher Lebensgier, Tier und Weib zugleich. Es graute mir vor mir selber, vor der Preisgabe dieser Seite meines Ichs, der ich mich in solch unverhüllter Nacktheit noch nie ausgeliefert hatte. Aber ist nicht schließlich in jedem hundertprozentig weiblichen Wesen ein Stück Hexe verborgen? Gleichgültig, welches Format dieser Urbestand auch haben mag? Nur bändigen musste man das Kreatürliche, musste es modellieren und sich der bildhauerischen Arbeit am eigenen Körper unterziehen. Es war herrlich, herrlich, sich der Lust am Bösen hingeben zu dürfen, sich voll zu saugen mit Kräften, die sich sonst nur schwächlich unter der gesitteten Oberfläche zu regen wagten. Aber das alles sollte dem Gesetz der Formung unterworfen werden, dem Gesetz, das ich auf Wesen und Charakter der Tanzgestalt gründen musste. Die künstlerische Form ist nicht Selbstzweck. Auch meine Hexengestalt musste ihrer äußeren, ihrer bildhaften Erscheinungsform das Gesicht erhalten, das ihr zugehörte. Wie Schuppen fiel es mir von den Augen, das Brokattuch. Hatte es in seiner barbarischen Schönheit, in seiner prunkenden Rücksichtslosigkeit nicht etwas, was dem aufbegehrenden Charakter des Tanzes entsprach? Und da war auch noch die erste, nie zur Verwendung gelangte Maske, deren Gesichtszüge ins Dämonische übersetzt meine eigenen waren. Ich wusste plötzlich, dass Tuch und Maske zusammengehörten. Die Ausarbeitung des Tanzes ging schneller vonstatten, als ich gedacht hatte. Die gefundenen Motive schlossen sich lückenlos zusammen. Nur die Maske machte mir Kopfzerbrechen. Im Gegensatz zu den larvenhaft maskierten Figuren des Totentanzes besaß die Hexentanzmaske ein Eigenleben. Jede körperliche Bewegung rief einen Wechsel des Gesichtsausdrucks hervor. Je nach der Kopfhaltung schien sich die Augen zu öffnen oder zu schließen. Ja, selbst um den durch nur mit ein paar Pinselstrichen aufgesetzten Mund schien manchmal ein Lächeln zu spielen, das in seiner Unergründlichkeit an die Gestalt des Sphinx erinnerte. Ich glaube, der Hexentanz war der einzige meiner Solotänze, vor dessen Beginn ich nicht von Lampenfieber geschüttelt war. Wie habe ich es geliebt, mich in seine Ausdruckswelt hineinzusteigern. Wie heiß war ich bei jeder seiner darstellerischen Wiederholungen bemüht, mich in den ursprünglichen, schöpferischen Zustand zurückzuversetzen und seine bewegte Form von dort her zu erfüllen, von wo sie gekommen war.
Ja, also das ist eine Sprache, wo das Ich sozusagen noch mit weit ausholenden Gebärden sich mit dem Kosmos verbündet. Und umso spannender ist, dass aus dieser weit ausgreifenden Gestik heraus eine durchaus genaue, fast wissenschaftliche Art sich entwickelt, auch Tanztheoretikerin zu werden und vor allem nach natürlich Pädagogin. Und das ereignet sich nach den ersten Erfolgen. Der erste Erfolg ist in Hamburg, dann in Dresden, und Mary Wigman hat zu dieser Zeit eine gönnerhafte Freundin, die ihr einfach ein Haus kauft und schenkt, und da macht sie tatsächlich diese erste Schule auf. Und es ist also ein ganzer Band, den sie da rausgibt. Wir haben also nur einige grundlegende Sätze zusammengestellt, um einen Eindruck zu vermitteln, wie genau sie diese Kombination aus Bewegung, Ich, Welt, genauestem Studium auch des Musikalischen entwickelt.
Der Tanz ist eine lebendige Sprache, die vom Menschen gesprochen wird und vom Menschen kündet. Eine künstlerische Aussage, die sich über den Boden der Realität emporschwingt. Sein Träger und Vermittler ist der Mensch selbst, und sein Ausdrucksinstrument ist der menschliche Körper. Zeit, Kraft und Raum, das sind die Elemente, aus denen der Tanz lebt. Im Dreigestirn dieser elementaren Kräfte aber ist der Raum der eigentliche Wirkungsbereich des Tänzers, der ihm gehört, weil er ihn gestaltet.
Ich vergaß vielleicht zu sagen, Mary Wigman ist schon 1886 geboren. Sie ist also damit eine der älteren Frauen der neuen Frauenbewegung. Und sie ist die, die am allerspätesten überhaupt beginnt. Sie ist mit 24 Jahren eigentlich zum ersten Mal mit einer eigenständigen Choreografie auf der Bühne und schon bereits 33, als sie ihre Schule eröffnet. Sie ist und bleibt eine vom Tanz Besessene. Im Zentrum ihres Ausdruckstanz steht die Aufmerksamkeit für die eigene Persönlichkeit, die Beziehung zwischen Körper und Seele, der Selbstausdruck und der Raum, haben wir eben ja schon gehört. Also sie macht ungeheuer interessante Beobachtungen und beschreibt sehr genau auch das Erlebnis von Bewegung, Körper und Raum. Und dazu gibt es eine Abhandlung über die Erfahrung des chinesischen Gongs. Und es ist unglaublich, wie sie das beschreibt, wie der Gong in einem Raum, in dem nachher getanzt wird, also nicht mit dem Klöppel angeschlagen wird, sondern durch dieses Kreisen, wie bei einem Weinglas, zum Schwingen gebracht wird und sich langsam ein Brummton entfaltet und der sich sozusagen in die Raumakustik überträgt, sodass der Raum bebt. Und das sich dann auf ihre Bewegung wie eine Inspiration überträgt. Und das war ein Impuls für etwas, was sie dann immer wieder anwenden wird, auch in verschiedenen Choreografien. Sie nennt es Drehmonotonie, direkt aus diesem Text.
Die Wände drehen sich, die Decke dreht sich und es dreht sich der Boden. Das war Ton. Was war Raum? Was Bewegung? Und wer wusste die Zauberformel, die Stillstand gebot? Der Ton selbst trug den Sieg davon. In gebieterischer Ruhe schien er plötzlich still zu stehen, und wie unter dem Zwang eines majestätischen Befehls stellte sich die natürliche Ordnung der Dinge wieder her. Was er zurückließ, war die Weichheit und Süßigkeit einer in sich vollkommenen Stille. In sie gebettet hätte man schlafen und träumen mögen. Auch die Drehmonotonie verdankte ihre Entstehung dem Tonerlebnis, das der chinesische Gong mir geschenkt hatte. Durch viele Stadien meiner künstlerischen Entwicklung hat mich dieser Tanz begleitet. Ich war seiner so sicher, dass ich ihn aus dem tiefsten Schlaf gerissen hätte tanzen können, fehlerlos und auch ohne mich nur einen Augenblick auf die Folge seiner komplizierten tänzerischen Form zu besinnen. Die musikalische Form dieses Tanzes war die denkbar einfachste. Das erregende, pausenlos Pochen, Klopfen und Drängen des dumpfen Trommelschlags. Tempo und die Klangstärke wechselnd. Unter den weit ausgreifenden Schritten und über den rhythmisch kreisenden Gebärden der Arme spannte sich der Bogen des großen Raumkreises, der sich spiralisch verengte und sich zusammenzog auf den einen Punkt, der Mitte hieß, Mitte wurde und Mitte blieb. Nun geschah nichts mehr als ein unentwegtes Kreisen um die eigene Achse. Wölbung und Kuppel, kein freier Himmel über mir, keine Richtung, kein Ziel, kreisend und drehend in spiralischem Auf und Ab, ohne Anfang, ohne Ende. Zärtliches Wiegen, greifende Arme, leidvoll und wonnevoll, in selbstzerstörerischer Lust, wieder sich steigernd, anschwellend und abschwellend, zurückflutend, höher und schneller, immer noch schneller. Der Wirbel hat mich erfasst, die Wasser steigen, der Strudel reißt mich in die Tiefe, doch höher, noch schneller, gejagt, gepeitscht, gehetzt. Wird sie nie mehr aufhören? Warum spricht keiner das Erlösende? Mit einer letzten verzweifelten Anstrengung gelingt die Wiedereinschaltung des Willens. Ein Ruck geht durch den Körper, ihn im Augenblick der rasendsten Umdrehung zum Stillstand zwingend, hoch aufgereckt, auf die Fußspitzen gehoben, die Arme hinaufgeworfen, sich an einen nicht vorhandenen Halt klammernd. Atemverhaltene Pause, eine Ewigkeit lang, die doch nur Sekunden dauert, und dann plötzlich das Plötzliche sich loslassen und der Sturz des entspannten Körpers in die Tiefe. Lebendig. Nur noch ein Gefühl, das der Körperlosigkeit, und ein Wunsch, nie mehr aufstehen zu müssen, so liegen bleiben zu dürfen bis in alle Ewigkeit. Im Augenblick, wo der Vorhang sich wieder hob, musste und wollte ich wieder da sein und konnte mich verbeugen. Es war noch einmal gut gegangen. Ich war noch einmal davon gekommen.
Wir haben mit Mary Wigman, obwohl sie ja dramatische, expressive Zustände beschreibt, noch eine deutliche Vertreterin aus der Lebensreformbewegung, die eigentlich immer nach Balance strebt, nach Vereinigung mit dem Kosmos in gleichzeitiger Entdeckung des Selbst. Und das ist eine Richtung, die der nächsten Generation, halben Generation später, der Tänzerin vollkommen entgegensteht, die da in den Städten die Verrücktheiten und gerade das nicht ausbalancierte ausdrücken wollen. Wir haben für Sie ausgewählt noch einen Text. Sie hat eigentlich immer diese Dialektik zwischen wild und mild und bildlich, langsam und wahnsinnigem Tempo, den sommerlichen Tanz. Das ist ein Tanz, der gehört, da sie auch Choreografien für eine Gruppe machte und dann selber ein Ensemble aufbaute, mit dem sie durch Europa reiste, ist dieser sommerliche Tanz ein Teil der sieben Tänze des Lebens. Und interessant ist, dass sie, anders als die, von denen wir dann noch hören würden, eine besonders innige Beziehung zum Stofflichen, auch zu ihren Gewändern dabei entwickelt und die auch einbezieht in den Bewegungsablauf.
So viel warmes Gold war darin, Erfüllung und ein erstes leises Ahnen um die Vorbestimmtheit kommender Wandlung, und ein wenig Selbstironie war auch darin. Wie habe ich das Kostüm dieses Tanzes geliebt, dessen seidiger Samt sich so zärtlich anschmiegte, goldgelb wie ein reifendes Ehrenfeld über dem fein gesponnenen Silberbrokat, der darunter lag und in der Berührung mit der körperlichen Wärme leise zu knistern begann, der in der Bewegung fahl wurde wie die Sommersonne, wenn sie ihr goldenes Leuchten mit dem Gleißen ihres silbrigen Mittagsglanzes vertauscht. Der Tanz war ein Tango, dessen Charakter so weit zurückgenommen wurde, bis nur noch ein feines, rhythmisches, organisiertes Flirren als Wirkung blieb. Und er, vom leichten Sommerwind überspielt, eine Transparenz der Körperlichkeit erhielt, in der das erotische Moment mitflatterte wie ein gaukelnder Schmetterling. Es wisperte im Verborgenen und warf die kleinen Kapriolen der Handgestik wie geflüsterte Liebesworte in die Luft. Es war wie ein Mohnblüte auf schwankem Stängel, und in der Steigerung war es wie das Konzert der zirpenden Grillen. Es war wie die Mittagszeit, wenn die stillstehende Luft in der Sommerhitze zu zittern beginnt und die Nerven erbeben lässt, ohne etwas anderes auszulösen als die Hingabe an eine Glückseligkeit, die ohne Ende scheint und doch nur einen Augenblick währt.
Ja, wir werden natürlich nicht dem Anspruch genügen können, dass Sie auch das Leben in ausreichender Form kennenlernen. Aber es ist sehr interessant, dass in diesen Texten so viel mehr Persönlichkeit sichtbar wird, als wenn man zum Beispiel einen literarischen Text vorliest. Hier ist ja doch die Bühnensituation eigentlich immer mit drin, nämlich auch diese Persönlichkeit so ungeschminkt, obwohl sie sich natürlich schminkt, wahrzunehmen, so direkt, so auf eine gewisse Weise auch schutzlos. Und das ist ganz interessant. Als wir diese Texte vorbereitet haben, war uns das nicht klar. Also die entfalten eine ungeheure Eigendynamik. Und das ist total interessant. Also wir nur ein paar kurze Notizen noch. Sie wird eine der berühmtesten Tänzerinnen Europas, reist durch Skandinavien, reist auch in die USA, hat da bei 44 Vorstellungen etwa, steht hier, 72.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, Clark Gable, Einstein, Marlene Dietrich, Greta Garbo, alle sitzen sie da in den Rängen und gucken ihr zu. Als die Nazis 1933 an die Macht kommen, ist sie erstmal begeistert, weil die großen Choreografien, die sie natürlich ersonnen hatte, so wunderbar dahin passten. Und die Nazis fördern zunächst auch die Tanzkultur, ganz im Gegensatz zu anderen. Sie fällt dann aber doch in Ungnade, weil sie einfach zu individualistisch bleibt. Und nachdem, sie hatte so einen Gönner, der eine gewisse günstige Position in der Rüstungsindustrie der NS-Kriegswirtschaft hatte, als der dann aufhört, sie zu beeinflussen, wird sie 1941 doch als entartete Künstlerin eingeschätzt, und ihre Schule in Dresden wird geschlossen. Ja, und nach dem Krieg will sie nicht, sie scheut, also sehr interessant, sie geht nach West-Berlin und wird dann 1949 wieder eine Tanzschule aufbauen dort dann und weiter aktiv sein. Und wir haben vorhin vergessen, ihren wunderbaren Eingangssatz zu zitieren. Der eignet sich aber so schön, dass wir ihn mit unserem Abschlusssatz doch noch zusammenbringen möchten.
Es war herrlich, tanzen zu dürfen, tanzen zu können, ja, und herrlich auch andere Menschen für den Tanz zu begeistern. Ich fühle mich den vielen Tänzern, die im Laufe meiner langen Schaffenszeit mit mir gearbeitet haben, zu tiefem Dank verpflichtet, denn sie waren und sie sind es, die den choreografischen Formungen zum eigenständigen Leben verhelfen und durch ihre hingebungsvolle und mitreißende Darstellung das Werk als solches überhaupt erst rechtfertigen.
Es ist schon interessant, also unter denen, mit denen wir uns beschäftigt haben, ist sie die Einzige, die eigentlich auch ihrer Gruppe dankt. Und sie hat diesen Gemeinschaftsbezug und sie wird ja die wichtigste Lehrerin eigentlich für Choreografie, Tanz und Bewegung in dieser Zeit. Und die nächste, auf die wir dann noch kommen, Gret Palucka, wird dann sozusagen diese Lehrtradition nochmal modernisiert fortsetzen. Jetzt kommen wir zu einer der Verrückten, wir können sie ja nicht alle vorstellen. Das ist Franziska Gehrt, 1892 bis 1978 hat sie gelebt. Und für sie gilt das Gegenteil von dem, was ich vorher erzählte. Nicht Balance strebt sie an. Sie möchte die grelle Unausgewogenheit der Zeit, dieser Subkultur und der vernachlässigten Hässlichkeit der Welt in den 20er Jahren darstellen. Und wir hören den Einleitungssatz als unser Leitzitat.
Der Krach war Lebenselement für mich. Ich wollte die Menschen in Bewegung bringen und je mehr sie brüllten, desto kühner wurde ich.
Eine Berlinerin, verarmte bürgerliche Herkunft, sie nimmt Grazie-Stunden im Berliner Ballett und flippt ziemlich schnell aus, schon als Schülerin mit kreideweiß gepudertem Gesicht, knallrot geschminkten Lippen und schockfarbenen Gewändern, schockt sie ihre Umgebung, hat überhaupt keine Lust mehr zur Schule, lässt es dann lieber bleiben, nimmt Schauspielunterricht, da gibt es eine Schauspielschule, die ist sehr angesehen zu dieser Zeit, Maria Moisi, den Namen finden wir immer wieder, und sie tingelt bereits mit einer Tanztruppe durch die Gegend, mit einer anderen damals berühmten italienischen Ballettmeisterin und findet das eigentlich doof, was sie da macht und entwickelt einen eigenen ersten grellen Tanz, den Tanz in Orange, den sie als moderne Tanzsatire definiert.
Ich sah wie ein Plakat aus. So etwas war neu. Die anderen Tänzerinnen waren hellblau oder rosa gekleidet oder, wenn sie seriös modern waren, steckten sie in wehenden beigen und grauen Stofffahnen. Der Bachsaal war überfüllt. Aufgeregt hörte ich das Murmeln von vielen Menschen. Das große Podium war von zwei Scheinwerfern grell beleuchtet. Hintergrund ein schwarzer Vorhang, vor dem sich die jungen Tänzerinnen lieblich bewegten und zaghaft die Beine schmissen. Anita Berber tanzte Rose und Diana mit Pfeil. Ich brannte vor Lust, in die Süßigkeit hineinzuplatzen. Voll Übermut knallte ich wie eine Bombe aus der Kulisse und dieselben Bewegungen, die ich auf der Probe sanft und anmutig getanzt hatte, übertrieb ich jetzt wild. Mit Riesenschritten stürmte ich quer über das Podium, die Arme schlenkerten wie ein großes Pendel, die Hände spreizten sich, das Gesicht verzerrte sich zur frechen Grimasse. Dann tanzte ich süß. Jawohl, ich kann auch süß sein, viel süßer als die anderen. Im nächsten Augenblick hatte das Publikum wieder eine Ohrfeige weg. Der Tanz war ein Funke im Pulverfass. Das Publikum explodierte, schrie, pfiff, jubelte. Ich zog frech grinsend ab. Die moderne Tanzsatire war geboren. Und dass ich es, ohne dass ich es wollte oder wusste, und dadurch, dass ich unvermittelt süß nach frech, sanft nach hart setzte, gestaltete ich zum ersten Mal etwas für diese Zeit sehr Charakteristisches, die Unausgeglichenheit.
Ja, die Polizei kam in die Veranstaltung. Sie wurde vorgeladen und musste auf der Wache vortanzen, beziehungsweise kam die auch in die Probe. Und da sie ja durchaus ein kabarettistisches, pantomimisches Talent hat, hat sie dann die Unschuld gegeben und es hat die natürlich wahnsinnig irritiert. Das beschreibt sie alles wunderbar. Es gibt dieses Buch, Ich bin eine Hexe, wo sie ihr Leben beschreibt und sie ist einfach eine Doppelbegabung. Sie ist auch eine literarische Begabung und das ist spannend, das immer wieder zu hören, wie sie ihren scharfen Intellekt verbindet mit einer rauschhaften Körperlichkeit. Das ist vielleicht auch so ihr Markenzeichen. Womit sie zunächst etwas mehr Geld verdienen kann, ist mit kleinen Filmrollen, etwa auch unter Max Reinhardt. Dann wird sie ist immer politisch durchaus links engagiert, kleinen Revolutionstheatern spielen und da auch einige Misserfolge einkassieren. Und ihr ist es sehr egal, wie erfolgreich sie ist. Das ist auch ganz interessant. Sie macht, was sie machen will und machen muss. Und dazu gehört auch die Auseinandersetzung auf der Bühne mit dem Publikum selbst in einer ganz besonderen Methode.
Die UFA engagierte mich für ihr Theater am Nollendorfplatz. Ich sollte zwischen zwei Filmen tanzen als Einlage. Jeden Abend brachen die tollsten Skandale aus. Riesenlärm, wenn ich meine wahnsinnigen Schritte machte. Die Menschen brüllten, klatschten, sie waren enthemmt, warfen mit Gegenständen nach uns. Ich wollte über alle Grenzen gehen. Mein Gesicht verwandelte sich zur Maske. Mein Rhythmus knallte, bis ich wie ein Motor stampfte. Das ist der Durchbruch vom ästhetischen zum dynamischen Tanz einer neuen, härteren Zeit, sagten meine Anhänger, wenn sie aufgeregt in meine Garderobe stürzten. Was soll das sein? Fragten meine Gegner. Ist das Tanz? Ist es Schauspiel? Oder ist es nur Chuzpe? Nein, es ist der neue Tanz, schrien die anderen. Ein junger Mann mit großer Brille und kleinem, klugen Gesicht besuchte mich in meiner Garderobe. Ich lag auf der Couch, trank die Schokolade, die ich im Vertrag hatte, und fühlte mich wie eine große Diva. So tanzt man wohl in Paris, fragte er und wollte mir damit etwas Schmeichelhaftes sagen. Nirgends tanzt man so, entgegnete ich. Nur ich tanze so. Er schwieg und dann... Sie sehen aus wie ein seltsames Tier. Das gefiel mir schon besser. Er hieß Helmut und studierte Sanskrit. Die UFA brach das Gatsch-Spiel ab. Es war ihr zu wild. Das Ballett liebte ich, weil es extrem sublim war. Ballett ist Essenz der Leichtigkeit. Tänzer gaukeln Leichtigkeit durch Springen und Spitzentanz vor. Ich sprang nicht und ging nicht auf Spitzen, hatte eine andere Methode. Mit gummihafter Elastizität setzte ich zum Sprung an, verharrte eine Sekunde im Ansatz, Pause. Ich hypnotisierte die Zuschauer. Die glaubten, den Sprung zu sehen, den ich angefangen, aber nicht vollendet hatte. Sie waren begeistert, denn ich hatte sie schöpferisch gemacht. So leicht kann kein Sprung sein wie der, den man in der Fantasie sieht.
Sie wird dezidiert beschreiben, wie sie in den verschiedensten Formationen sich auf der Bühne bewegt. Und wir haben nur ein kleines Schnipselchen herausgesucht über das Pferderennen.
Im Pferderennen bin ich Reiter und Pferd zugleich. Ich kaure wie ein Jockey auf dem eingebildeten Pferd. Peitsche, rase im Galopp über die Bühne, das Tempo wird rasend. Jetzt das Finish. Wild peitsche ich ohne Peitsche die Flanken des Pferdes. Flach liege ich auf dem Rücken des Tieres. Ich berühre es kaum, das Publikum schreit aufgeregt. Es glaubt, ein wirkliches Rennen zu sehen und spornt mich durch Rufe an, brüllt, schneller, schneller. Ich muss das Rennen gewinnen, ich muss. Ich jage immer toller und komme als erstes ans Ziel. Nach jedem Tanzabend saß ich niedergeschlagen in meiner Garderobe. Ich war nicht gut genug gewesen. Hätte viel besser sein können. Freunde, Fremde und Bekannte stürzten herein, umarmten mich und erzählten aufgeregt, wie toll es wieder gewesen sei. Sie konnten mich nicht trösten. Helmut fragte, was sollen sie denn noch tun? Sollen sie auf den Boden rutschen? Die Augen, sagte ich. Sie hatten kalte Augen. Nur manchmal entfalteten sich alle Seiten meines Wesens gleichmäßig und nur dann war ich glücklich. Ich konnte meine Zuschauer erschrecken und beruhigen, abstoßen und anziehen. Ja, ich konnte sogar machen, dass sie mich lieben, Ja, wirklich. Das konnte ich auch.
Sie hat sich in ihrem Leben schon als Kind eigentlich mit dem Thema Tod und mit der Vergänglichkeit auseinandergesetzt und sagt auch selber mal an einer Stelle, dass sie eigentlich diese wilde Vitalität auf die Bühne bringt, um das Leben sozusagen zu feiern gegen die Vergänglichkeit. Und für sie gehören zum Leben aber auch die Menschen, die für andere überhaupt nicht sichtbar sind, nämlich das, was andere Abschaum nennen. Mit ungeheurer Gefühlsintensität stellt sie vor allem Vertreter gesellschaftlicher Randgruppen dar. Prostituierte, Kupplerinnen, ja, lassen wir sie doch selbst zu Wort kommen wieder.
Bis jetzt wurden Freudenmädchen nur oder nicht auf der Tanzbühne dargestellt. Man war zu edel. Später wurde es zur Epidemie. Nur bestätigen die anderen Tänzerinnen die Gesellschaft, die ich anklage. Kanaille nannte ich die Gestalt. Es war, ohne dass es mir bewusst wurde, die erste sozialkritische Tanzpantomime. Herausfordernd wackelte ich mit den Hüften, lüftete den schwarzen, sehr kurzen Rock, zeige weißes Schenkelfleisch über langen schwarzen Seidenstrümpfen und hochhackigen Schuhen. Ich bin eine sensitive Hure, bewege mich sanft und wollüstig. Mein sehr weißes Gesicht ist fast ganz von schwarzen Haarsträhnen bedeckt. Sie fallen über die Stirn, fast bis zum knallrot geschminkten Mund. Das Kinn verschwindet im roten Kragen, der locker um den Hals liegt. Ich sinke langsam in die Knie, öffne die Beine breit und versinke tief. In jedem Krampf, wie von der Tarantel gestochen, zucke ich in die Höhe. Ich schwinge auf und nieder, dann entspannt sich der Körper, der Krampf löst sich. Immer sanfter werden die Sprünge, immer weicher, die Abstände werden länger, die Erregung ebbt ab, noch eine letzte Zuckung und ich bin wieder auf der Erde. Was hat man mit mir getan? Man hat meinen Körper ausgenutzt, weil ich Geld haben muss. Miserable Welt. Ich spucke einen verächtlichen Schritt nach rechts und einen nach links und dann latsche ich ab. Brecht. Brecht holt mich nach München. Er gab einen Abend in den Kammerspielen. Ringelnatz rezitierte, ein Glas in der Hand. Brecht spielte Laute und rezitierte seine Balladen. Ich tanzte die Kanaille nach Orgelmusik. Kunst ist Verfremdung, immer Verfremdung der Wirklichkeit.
Ja, da spricht sie mal auf Brecht an, den schildert sie auch noch genauer, auch etwas kabarettistisch. Sie wird dieses Element der Pantomime natürlich besonders gut unterbringen können im Stummfilm. Ich erwähnte es schon. Sie ist eine der großen Darstellerinnen in den Filmen von Pabst, in der Freudlosen Gasse zum Beispiel als Greifer, also eigentlich eine Monsterfigur, gar keine liebliche Frauenpersönlichkeit. Und dann wird sie auch zum Beispiel in der Verfilmung der Drei-Groschen-Oper von Pabst mitwirken. In rechtsgerichteten Kreisen ist sie schon längst in Begriff der Dekadenz, Lasterhaftigkeit und da ist der Schritt nicht weit bis zum Aussortiertwerden aus der nationalsozialistischen Gesellschaft. Jüdin, linksorientiert, auffällig, dekadent. Ihre künstlerische Existenz ist schnell vernichtet. Sie beschreibt sehr genau, auch literarisch faszinierend, die Entrechtung der Juden, dann ihre Flucht, die Trennung von ihrem Freund und ihrem Ehemann. Beide bleiben in Berlin zurück und 1938 emigriert sie ganz allein in die USA, arbeitet als Tellerwäscherin, Aktmodell und sie wird einfach nicht mehr dieses Genre so zeigen können, wie sie es vorher zeigte, weil die Zeit eine komplette andere ist. Sie war ja sozusagen ein Spiegel und hat war natürlich gelebt vom Ausreizen der Grenzen von Freizügigkeit. Und die ist jetzt überhaupt nicht mehr gegeben. Klaus Mann, den man für diese Bemerkung nur kritisieren kann im Nachhinein, sah ein ziemlich langweiliges Stück von ihr in den USA und sagte nach der Vorstellung, früher fand ich sie ja mal toll, ich weiß gar nicht warum. Ja, ist nicht besonders nett. Geschätzt wurde sie, aber dann als ältere, reife Frau nochmal in der Zeit der Bundesrepublik, mit deren Wohlstandsgesellschaft sie überhaupt nicht zurechtkam, dann aber von der Künstlerszene, etwa von Rainer Maria Fassbender und vor allem auch Volker Schlöndorff, die sie auch in Filme einbeziehen wollten. Sie hatte in Berlin und auch auf Kampen, in Kampen auf Sylt noch eigene Vorführungsmöglichkeiten, aber sie stirbt leider vorher. Und es gibt aber eine sehr schöne Widmung von Volker Schlöndorff über ihre große Kunst. Ja, vielleicht ein Abschlusszitat, wie sich das gehört.
Ich wollte Menschengestalten tanzen. Ich erfand eine ganze Ballung, von der eine Strahlung die moderne Tanzpantomime war, eine andere Strahlung der abstrakte Tanz, andere Strahlungen waren satirische Tänze. Ich explodierte ein Bündel von Anregungen in die Welt. Aus jeder Strahlung machten Tänzer später ein ganzes Programm. Für mich waren es lauter zischende kleine Raketen und die rasten um die Welt.
Ja, eine solche kleine Rakete hat sich auch mal physisch ereignet. Sie hat offenbar einen der ersten Kulturminister der DDR im Urlaub direkt geohrfeigt. Also sie beschreibt, wie sie schnell über den Tisch sprang und ihm eine klebte. Also wir haben uns darüber unterhalten, ob wir sie gerne persönlich kennengelernt hätten und waren uns nicht ganz so sicher. Aber sie war sicherlich eine ganz besondere Persönlichkeit und hat einen Tanz geschaffen, den grotesken Tanz, die Tanzgroteske, die es bis dahin nicht gab. Auch aus dieser Zeit geboren. Nix Balance, nichts Harmonie. Und ja, ein drittes besonderes Element kommt in die Tanzszene hinein, nach Europa, in Verbindung mit Jazz, in Verbindung mit Revue-Veranstaltungen, also Tanzgruppen von durchaus sexistisch angebotenen jungen Frauen, die da auf der Bühne ihr Bestes geben und dafür fast nichts bezahlt bekommen. Und Charleston wird der neue Modetanz und Charleston ist auch der Tanz, mit dem Josephine Baker dann um die Welt reisen wird. Eine Vielfachbegabung, ein bisschen Zirkus, Klamotte, Klamauk und sie wird eigentlich das, was zu der Zeit gleichzeitig das Klischee der Neger und der Negerin, wir benutzen das Wort so heute Abend, weil das auch die eigene Begrifflichkeit dort ist und auch in den Büchern von ihnen selbst, von den Memoiren, eine Negro. Und sie spielt damit. Sie gibt den Leuten, was sie wollen und dazu noch was drauf. Die Wilde, die aus dem Busch kommt, haha, mit Bananenröckchen. Und dazu aber ihre gesammelten Qualitäten. Und Sie werden es hören, sie rappelt. Die ist so vital, die weiß gar nicht, wohin damit. In ihren Schriften sind immer Dialoge. Sie lässt die Leute sofort, holt die auf die Bühne, die reden da miteinander. Und wir haben da also nur einen winzigen Abglanz, den wir Ihnen präsentieren. Eingangszitat Josephine Baker, 1906 bis 1975.
Ich will Erfolg haben, nicht zurückstecken, nie mehr. Ein Geiger hat seine Geige, ein Maler seine Palette. Ich habe nur mich. Ich bin das Instrument, das ich pfleglich behandeln muss, wie Sidney seine Klarinette hätschelt. Deshalb bringe ich allmorgendlich eine halbe Stunde damit zu, meinen ganzen Körper mit einer halben Zitrone abzureiben, um die Haut aufzuhellen und eine weitere halbe Stunde, um das Ölgemisch für meine Haare herzustellen. Ich will alles einsetzen, alles, um mein Ziel zu erreichen.
Ja, wenn es denn so glatt ginge mit den Karrieren, könnten wir jetzt gleich die Karriere schildern. Aber nein, die ist nicht zu trennen von tief rassistischen Erfahrungen in St. Louis, wo sie geboren wurde, einer sehr warmherzigen, wahnsinnig armen, großen Familie. Und ja, es gibt einen Ausschnitt, den wir da ausgewählt haben. 1917, St. Louis, Missouri, USA.
Mein schönstes Kindheitserlebnis? Da bin ich überfragt. Aber vom Schrecklichsten kann ich berichten. Ich bin also 11 Jahre. Ich schlafe in dem einzigen Raum, in dem wir alle hausen. Ein elendes Loch, dessen Wände nur aus fauligem Holz bestehen. Mein Vater hat die Ritzen zwischen den Brettern mit alten Zeitungen und farbenfrohen Illustrierten verklebt, um die Kälte abzuhalten. Die bunten Bilder überschneiden einander, wahllos, aber gerade deshalb kann man alles darin sehen, was man will. Ein lustiges Spiel. Aus der Nähe betrachtet erkennt man ein Reklamebild für Saatgetreide, die Hälfte eines wohlfrisierten Damenkopfs und ein Stückchen eines Festzuges. Aber aus einiger Entfernung, aus dem Ganzen gesehen, da ist das ein ganz fantastisches Fabelwesen. Und ich finde das so hübsch, dass ich meinen Vater für einen großen Künstler halte. Die Wahrheit ist, er ist arbeitslos. Aber in meinen Kinderaugen hat er für die Seinen einen Palast geschaffen. Vor dem Schlafengehen saßen mein Bruder, meine beiden Schwestern und ich zusammen mit ihm um einen Ofen, den er aus einem alten Benzinkanister gebastelt hat. Er blickt in die Schatten, die die Petroleumlampe an die Bretterwände und den Plafond warfen, und erzählt uns Märchen, die alle auf die gleiche Weise endeten. Eines Tages würden Weiße und Schwarze einander lieben, weil sie allesamt Kinder des lieben Gottes sind. Alte Geschichten. Er hatte sie von seinen Eltern, die noch Sklaven gewesen waren. Wir waren keine Sklaven mehr. Folglich waren wir unendlich viel glücklicher, auch wenn wir heute Abend nur halb verfaulte Kartoffeln zu essen gehabt hatten, die aus den Mülltonnen eines reichen Hauses stammten. Plötzlich werde ich von meiner Mutter wachgerüttelt. Sie hat den dünnen, geflickten Baumwollfetzen weggerissen, der uns als Decke dient. Sie holt uns aus dem großen Bett, in dem wir alle vier schlafen. Von ferne hört man ein Grollen, das näher kommt. Mein Bruder fragt: Ist das ein Gewitter, Mama? Nein, das ist kein Gewitter. Das sind die Weißen. Sie drängt uns hinaus.
Ja, die Schilderung geht weiter. Sie beschreibt also, wie da das ist ja eine Vorstadtsiedlung und ungeheure Armut, wie dieser Teil der Siedlung also angezündet wird, und ihr Haus ist das letzte dort, und sie überleben darin und das Haus bleibt auch erhalten. Es gibt auch von der Schwester und von anderen Beschreibungen diese Armut, wie findig und gut im Organisieren und von einer ungeheuren Energie Josephine damals schon gewesen ist. Sie tanzt, ihre Großmutter kann tanzen, ihre ganze Umgebung, alle tanzen immer irgendwie und singen, und sie wird entdeckt, kommt also auch noch schon mal nach New York für eine Show, aber diese Choreografin kommt mit ihrer Truppe dann nach Paris. Und Paris ist eigentlich der Ort für ihren großen Erfolg. Sie wird dort 1925 ihre erste Hauptrolle haben, also nicht mehr als Revue-Girl, sondern in der Revue Nègre im Théâtre Champs-Élysées in Paris. Paul Achard, der Schriftführer, berichtet: Die unvergessliche General, das ist nicht die Generalprobe, das ist also tatsächlich die Premiere. Die unvergessliche General fand statt. Um Mitternacht hatte tout Paris das Theater buchstäblich gestürmt. Der Vorhang hob sich vor einem fantastischen Wolkenkratzer, den Paul Colin gemalt hatte, und auf die riesige leere Bühne marschierte hinter einem farbenfrohen Obstkarren Sidney Beechett und entlockte seiner Klarinette eine betörend süße, melancholische Weise. Der makellos reine Klang erhob sich glasklar, harmonisch, bezaubernd. Nach dem letzten herzzerreißend wehmütigen Ton brachen die Zuschauer in tosenden Beifall aus. dann kam Josephine und mit ihr die Offenbarung einer neuen Welt. Sie tanzte behend gespannt wie eine Sprungfeder und diesmal verfiel das ganze Publikum augenblicklich der Verzauberung durch diese leidenschaftlich besessene, diese aufpeitschenden Rhythmen. Josephine lachte und weinte, aus dem langen, affenartig geschmeidigen Körper stieg ein Gesang, zuerst kristallisch und plötzlich rau, der allen die Kehlen zuschnürte.
Ich weiß wirklich nicht, welcher Teufel mich reitet. Ich improvisiere nach der Musik, die mir ihren Willen aufzwingt. Das heiße, brechenvolle Theater, die Scheinwerfer, die mich verbrennen, haben mich verrückt gemacht. Fieberglut hatte meinen ganzen Körper erfasst, sogar die Zähne und die Augen. Bei jedem Sprung glaube ich, an den Himmel zu stoßen, und wenn ich wieder herunterkomme, gehört mir die Erde. Ich bin so berauscht, wie am Tag meiner Ankunft, als Douglas mir zum Spaß einen Anisette zu trinken gab. Hoppla! Das Publikum. Zunächst tut es keinen Mucks, dann beginnt es zu reagieren, schreit und plärrt und trampelt mit den Füßen und pfeift. Es klappt, sagt mein anderes Ich, das noch ein Rest von Wirklichkeitssinn bewahrt. Die Musik dringt wie durch eine Wattewand zu mir, aus dem Saal schlägt Höllenlärm herauf. Sieg! Der Vorhang fällt, hebt sich aufs Neue, ich tanze weiter. Dann fällt er endgültig und ich mit ihm. Ich weiß nur noch, dass ich glatt umfalle. Durch die Watte höre ich Josephine. Ich tauche aus meiner Benommenheit auf und sehe Monsieur Dans Miene. Eine Schreckensmiene, als wäre soeben die Titanic untergegangen. Sie haben gepfiffen, sage ich schwach, aber glücksstrahlend.
Wir sind ja nicht in New York. Hier pfeifen die Leute, wenn es ihnen nicht gefällt.
Er hätte mir ebenso gut ein Messer ins Herz stechen können. Aber da stürmte eine Schar junger Leute in die Kulisse. Sie rufen Josephine und lachen und jubeln und ich fühle, wie man mich wieder auf die Bühne schubst und wiederum hebt sich der Vorhang und die Leute applaudieren, während einige wieder anfangen zu pfeifen. Nach der Vorstellung gibt Monsieur Rolf einen fantastischen Empfang. Das ganze Theater ist in einen Festsaal verwandelt. Sogar auf der Bühne wird soupiert. Überall wird getanzt.
Ja, die Presse ist natürlich voll von diesem Ereignis. Es ist so interessant, diese Mischung. Sie erlebt ja in Paris keinen Rassismus im Sinne von gesellschaftlicher Ausgrenzung oder Unterschied zwischen Arm und Reich, aber natürlich die Exotisierung, die auch immer noch etwas mit der Kolonialismusgeschichte zu tun hat. Und ich sagte schon, sie nutzt es aus und macht das, was sie einfach auch am allerbesten kann, schon aus ihrer Tradition heraus. Sie werden es gleich hören.
Täglich schreiben die Zeitungen über die Revue Nègre. Ich schneide alle Besprechungen aus. Diese Sammlung wird mein erstes französisches Lehrbuch. Und die Journalisten, die mit oder ohne Begeisterung über mich berichten, sind ungewollt meine ersten Französischlehrer. Der Candide entrüstet sich über Amerika und die Schwarzen.
Ihre Ausgelassenheit ist so hemmungslos, dass man meinen möchte, sie hätten allesamt den Veitstanz.
Ich frage, was Veitstanz denn sein soll? Man erklärte mir, dass es handelte sich um eine Nervenkrankheit, die den Befallenen zu unkontrollierten Gliederzucken zwinge. Aber das ist doch keine Krankheit. So feiern sie zu Hause die Messe bei uns.
Hier will der liebe Gott, dass man stillhält.
Warum ist der liebe Gott so wetterwindisch? Es wäre besser, er gebe sich überall gleich. Nun, es regnet weiterhin Artikel, Spiegelbilder, in denen ich mich kaum wiedererkenne. So schreibt Pierre de Regnier in Candide weiter.
Die Revue ist seit langem Tagesgespräch. Nicht wenige haben sie bereits zweimal, manche sogar sechsmal gesehen. Andere sprechen von Skandal, Wahnwitz, Sittenverfall und Götzendienst. Und jetzt springt ein höchst seltsames Wesen auf die Bühne. Es trägt zerlumpte Unterhosen, bewegt sich mit eingeknickten Knien. Eine Mischung aus Lakritzenschlange, Riesenkänguru und Radrennfahrer. Josephine Baker. Ein Mann? Eine Frau? Die Lippen sind schwarz bemalt, die Haut bananenfarben, das ohnehin kurze Haar an den Schädel geklebt, wie eine Kappe aus Kaviar. Ihre Stimme ist schrill, die ganze Person wird von ständigen Konvulsionen geschüttelt, der Körper windet sich wie eine Schlange oder besser gesagt gleicht einem wandelnden Saxophon. Und die Klänge des Orchesters scheinen aus diesem Körper zu kommen. Sie grimassiert und windet sich, sie schielt, sie bläst die Backen auf, macht die unmöglichsten Verrenkungen, fällt in den Spagat und geht schließlich auf allen Vieren ab. Steifbeinig, den Hintern höher als den Kopf, wie eine junge Giraffe. Und schon ist sie wieder da, ungestüm wie ein One-Step. Das ist keine Frau, das ist keine Tänzerin, das ist etwas so Unfassbares wie die Musik, das Ektoplasma aller Klänge, die zu hören sind. Und dann das Finale. Dieser beispiellos unschickliche Tanz ist der Triumph der Geilheit, die Rückkehr zu den Sitten der Urzeit. Josephine ist völlig nackt, bis auf einen kleinen Kranz aus blauen und roten Federn um die Hüften und einen zweiten um den Hals.
Ich lese das alles mit größtem Erstaunen. Ich bin von der Redaktion, die ich auslese, so überrascht wie ein spielendes Kind, dessen Ball unversehens in einer Fensterscheibe gelandet war. Während ich auf der Bühne die Wilde spiele, bemühe ich mich, in der Stadt zivilisiert aufzutreten.
Also sie kann im nächsten Moment vollkommen die Rolle wechseln. Sie hat eine wahnsinnige Freude an inszenatorischen Szenen und aber auch so an dem, was sie da am Alltag erlebt. Es ist schon erstaunlich, was sie auch für eine Beobachtungsgabe hat und ja, wie das natürlich auch immer mit ihrer Herkunft zu tun bekommt. Im Hotel in Paris.
Inzwischen bin ich umgezogen in ein hübsches kleines Hotel mit weißer Außenfront und Mosaiktäfelung im Badezimmer. Das Zimmermädchen ist weiß und ein weißer Etagenkeller bringt mir morgens das Frühstück ans Bett, während ich in einem weißen Kissen lehne und den Duft der Croissants einschnuppere. Der Kellner ist weder jung noch schön, aber er ist der erste Franzose, der mir Bewunderung gezollt hat. Als er mit dem Frühstückstablett hereinkam, stieg ich gerade splitternackt in die Badewanne, denn ich kannte die Pariser Hotelbräuche nicht und dachte, es sei eine Kollegin. Um ein Haar wären ihm die Augen aus dem Kopf und das Tablett aus der Hand gefallen. In der Commedia gibt der offenbar sehr gefürchtete Kritiker André Levinson seine Meinung ab.
Dass diese Revue, deren Akteure allem Anschein nach wahllos und planlos rekrutiert wurden, eine solche Disziplin und Geschlossenheit aufweist, spricht für die ungewöhnlichen Eigenschaften der schwarzen Rasse, auch wenn sie bereits entartet und in eine fremde Zivilisation integriert ist. Wenn Miss Baker mit verrenkten Hüften und herausgedrehtem Hinterteil die ineinander verflochtenen Arme in phallischer Beschwörung emporreckt, so evoziert diese Pose den ganzen Zauber der Negerskulpturen. Dann haben wir es nicht mehr mit dem drolligen Dancing Girl zu tun, sondern mit der schwarzen Venus. Ja, nicht ganz so dramatische Szenarien erwarten Sie in Berlin. Schon wieder ist sie in einem Hotel, in einer Pension, wo die Revue-Girls untergebracht sind.
Vom Kurfürstendamm aus gesehen wirkt die Stadt auf mich wie ein funkelndes Kleinod. Abends glänzt sie in einer Pracht, wie Paris sie nicht kennt. Ich bin hingerissen. Die großen Cafés sind die Ozeandampfer und die Orchester ihre Maschinen, die alles durchdröhnen und in Bewegung halten. Die Musik ist überall und hier habe ich das beste Bier der Welt getrunken. Unser Erfolg am Theater der Champs-Élysées ist uns vorausgeeilt und sorgt für einen stürmischen Empfang. Offenbar wettern aber auch gewisse Artikel über die Anstößigkeit der Revue, was mich nicht hindert, einen Journalisten, der mich fragt, wie ich mir eine ideale Welt vorstelle, zu antworten: die Welt, in der man nackt leben könnte, wie im Paradies. Aber ich füge hinzu, dass nur wenige Leute sich nackt zeigen könnten. Ein Wirbel von Blumen, Liebesbriefen, Gesichtern. Eines Abends wird mir gemeldet, der berühmte erste deutsche Regisseur sei unter den Zuschauern. Ich bin schon an dieses Adjektiv gewöhnt. So oft man mich mit jemandem bekannt macht, ist es der oder die Berühmteste. Die Berühmtheit ist eine Leiter mit 1000 Sprossen. Und jede Stadt hat ihre eigenen Berühmtheiten. Ich sage also jedes Mal artig, oh ja, ich weiß, Sie sind der größte Maler, Schriftsteller, Journalist, die hübscheste Frau von Berlin und so weiter. Und ich sehe die Gesichter sich öffnen wie Blütenkelche nach dem Regen. Ich liebe diese aufgeblühten Gesichter. Wenn nur die ganze Welt ein Garten wäre, erfüllt von diesem blühenden Lächeln. Man hat mir erklärt, Max Reinhardt sei ein schöpferisches Genie, ein Mann, der allem, was er anfasst, neue Gestalt verleihe. Sobald ich dem berühmtesten Regisseur persönlich begegne, weiß ich, dass es nicht nur eine übliche Redensart und Beweihräucherung ist. Er sagt sofort zu mir, ich sei durch und durch Natur und dies sei das Einzige, was ihn auf einer Bühne interessiere, die menschliche Natur. Mhm. Alle noch so raffinierte Bühnenausstattung und Bühnenausleuchtung sei Nebensache. Und egal, welche Art von Darbietung über die Bühne gehe, einzig der Künstler verleihe ihr Herz und Körper. Deshalb möge er die Revue Nègre und deshalb möge er mich, die keiner Regel gehorche. Ich begreife sehr gut, was er damit ausdrückt. Noch nie hat jemand so zu mir über Theater gesprochen, aber genau so habe auch ich es immer aufgefasst und genau so möchte ich Theater machen.
Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Bleiben Sie in Berlin am Deutschen Theater, studieren Sie 3 Jahre lang, dann werden Sie eine großartige Schauspielerin sein. Schluss.
Bei seinen Worten beginnen mir die Augen zu brennen. Und ich stammle, dass ich das nicht könne, da ich vertraglich in Paris gebunden sei.
Ja, das ist sie in der Tat. Und sie ist aber ja auch nicht ein Kind von Traurigkeit und treibt einfach mal den Preis hoch. Reizt das aus? Wie viel kann sie denn da in Paris rausschlagen? Und dann geht sie zurück nach Paris und hat nun in den Folies Bergère eigentlich die Karriere, wo sie so bis heute berühmt ist mit dieser Bildhaftigkeit. Die Folies Bergère, sie beschreibt's.
Monsieur Lorette hatte recht, Sie sind fantastisch. Bei meiner Ankunft wird auf allen Stockwerken gearbeitet. Überall herrscht Hochbetrieb. Blitze sausen durch die Korridore. Eine Schneiderin, die mit einer Strassrobe vorbeiflitzt, die Friseuse galoppiert mit den Perücken an mir vorbei. Ich werde in einen Lichtkegel gestoßen, von Musik eingehüllt, begegne Geschwadern von Bühnenarbeitern, Elektrikern und Girls. 3 Tage vor der General wird Tag und Nacht geprobt. Monsieur Louis Le Marchand, der Autor der Revue, hat eine fabelhafte Idee, wie er mich präsentieren will. Die Blütenkugel. Eine riesige Kugel, ganz mit Blüten besteckt, die langsam von dem Schnürboden herabschwebt, sanft inmitten des Orchesters aufsetzt. Sie öffnet sich, als gehorche sie der Musik. Und im Inneren der mit Spiegeln ausgelegten Höhlung erhebe ich mich aus meiner kauernden Haltung. Und dann tanze ich, beinahe nackt. Die Kugel schließt sich und entschwindet wieder in den Himmel.
Die Kugel verfehlte ihre Wirkung nicht. Man fand sie entzückend. Aber was am Premierenabend und ein halbes Jahrhundert hindurch Furore macht, das ist die Bananengirlande.
16 Bananen, die mit den aufwärts gerichteten Enden neckisch gen Himmel weisen, hängen an meinem Gürtel, den ich um die Hüften trage, und wippen bei meinem Bauchtanz mit. Ich trage aber nicht nur den Gürtel. Ich bin in vollem Ornament. 2 riesige, fächerförmige Strassohrringe, eine dreifache Halskette, Sterne auf den Brüsten, ein breites Armband am Handgelenk, Knöchelspang und 10 freie Moccasins. Sonst nichts. Ist es ein Erfolg, Monsieur Durval?
Es ist ein Erfolg, aber das war mir schon immer klar.
Danke, Monsieur Durval.
Weil der Titel 13 Buchstaben hat, La Folie du Jour, Alle meine Titel haben 13 Buchstaben. Ein einziges Mal waren es 15 und das wurde ein Reinfall.
Aber ist das nicht furchtbar schwierig, einen Titel mit 13 Buchstaben zu finden?
Keine Sorge, Josephine. Ich habe 150 Titel mit je 13 Buchstaben, in denen immer das Wort Folie vorkommt, beim Schriftstellerverband hinterlegt. Sie sehen also, gewisse Verträge kann man getrost erneuern.
Ich mag Monsieur Derval, weil er genauso abergläubisch ist wie ich. Ich ziehe niemals den rechten Schuh vor dem linken an. Für seinen Star tut er außerdem alles. Er sagt, ich solle mir kaufen, was mir Freude mache, und zeichne die Rechnungen ab. Ich bin gepflegt, parfümiert, mein Spiegelbild zeigt mir eine tadellose Erscheinung. Ich werde immer eitler. Ich entschädige mich dafür, dass ich so lange das hässliche junge Entlein war.
Also was sie da zusammenpresst in ihren Memoiren, launig geschrieben, an Ereignissen, dann könnte man also eine Fortsetzungsveranstaltung draus machen. Es gibt ein eigenes Haus in Paris, Chez Josephine, das war ein Club. Es gibt Europa- und Weltturniere. Die Leute sind verrückt nach ihr. Sie wird überall geliebt. Nein, nicht ganz überall. In München zum Beispiel wird sie als Gefahr für die Kultur wieder hinaus expediert. Ihr Lebenspartner 1936 stirbt, den sie 1936 noch an ihrer Seite weiß, stirbt. Dann heiratet sie einen jüdischen Kaufmann, fliegt raus, sowohl aus Deutschland als auch aus Italien, und ihre Auftritte werden verboten. Engagiert sich im Widerstand gegen Franco, also im spanischen Bürgerkrieg, und gehört er während der deutschen Besatzung der Resistance an. Dann wird sie eine Zeit lang, ist sie sehr krank, lebt in Casablanca, ist da im Krankenhaus. 1946 neue Beziehung zu dem Musiker Jo Bouillon. Inzwischen gibt es wieder Geld. Sie kauft ein Schloss, Le Milland, in der Dordogne in Frankreich. Daneben, neben ihren Auftritten, hält sie Vorträge gegen den Rassismus. Und immerhin ist es noch nicht die Zeit, wo in den USA die Apartheid aufgehoben wird. Das wird ja erst 1964 der Fall sein. Sie ist wirklich nicht gern in Nordamerika. Und sie wird sich bei jedem Engagement, wo irgendwelche rassistischen Unterschiede gemacht werden, so lange streiten, bis sie entweder wieder abreißt oder die Leute rumgekriegt hat und dabei auch manches tolle Honorar ausschlagen. 1953, nach langem Planen mit Jo Bouillon, wird sie 12 Kinder unterschiedlichster ethnischer Herkunft aus unterschiedlichen Kontinenten adoptieren. Sie kann selbst keine Kinder bekommen. Und sie leben alle in diesem Schloss in der Dordogne. Sie wird sich 3 Jahre lang nur um diese Kinder kümmern, verdient also auch kein Geld. Damit kann sie sowieso nie besonders gut umgehen. Und irgendwann wohnen sie alle in einer ganz engen Wohnung in Paris. Das macht aber auch nichts. Das findet sie gar nicht dramatisch. Das kennt sie außerdem. Ja, also. Und dann wird sie wieder auf der Bühne stehen. Sie wird eingeladen, auch bei Gracia, Patricia und anderen großen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Sie weiß schon, wo sie das Geld herkriegt. Sie sagt immer, man muss die Kapitalisten mit ihren eigenen Waffen schlagen. Das finde ich sehr lustig. Ja, und sie wird auf der Bühne sterben, wie nicht anders zu erwartet, 1975. Wir haben eine kleine Szene an den Schluss gestellt, die nochmal nach Paris zurückführt, wo man merkt, wie eng verflochten Persönliches, Arbeit und Politik miteinander sind. Ein kleiner Schlussdialog.
Ich bin nicht wunschlos glücklich. Eines Tages fragte ich ihn, Marcel, warum heiratest du mich nicht? Das Schweigen richtete sich wie ein drohendes Tier zwischen uns auf. Ich möchte so gern ein Kind. Wiederum schweigen und dann?
Ich will nicht heiraten.
Er sagte es nicht, feindselig, nur wie eine Tatsache, mit der ich mich abfinden und ich begreifen muss. Und ich begreife wirklich. Und mit dem Begreifen werde ich aggressiv. Weil ich Tänzerin bin oder weil ich schwarz bin? Geduldig, erwidert er.
Weil du schwarz bist und weil du Tänzerin bist.
Er bringt es mir schonend bei. Seine Familie, seine Stellung, die Gesellschaft, die Welt.
Du wirst die Welt nicht ändern, meine Liebe.
Und jetzt explodiere ich. Doch, ich werde die Welt ändern. Es wird höchste Zeit, dass sie sich ändert. Dass Schluss gemacht wird mit eurem Klassenhass und Rassenhass.
Ich finde es schön, dass Sie so lange mit uns auf den verschiedensten Bühnen zugebracht haben, in den verschiedensten Verrenkungen oder wunderbaren Bogenbewegungen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.